Demenz ist eine Krankheit, über die eigentlich keiner gerne spricht. Eine Krankheit mit vielen verschiedenen Symptomen, die leider aber immer mehr auf dem Vormarsch ist. Und die Kliniken Südostbayern, die sind deshalb im Februar 2018 zur allgemeinen Sensibilisierung mit dem Projekt Demenzsensibles Krankenhaus gestartet, im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Und die Leitung des Projektes hat Dr. Winfried Teschauer im Auftrag der Ingenium Stiftung und der Bayerischen Alzheimer Gesellschaft. Wir sind jetzt heute bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Demenz mit vielen verschiedenen Fachleuten. Ein herzliches Grüß Gott an Sie alle und ich darf Sie bitten, dass Sie sich kurz selber einmal alle vorstellen.
Schönen guten Abend, mein Name ist Winfried Teschauer. Ich bin hier im Auftrag der Bayerischen Alzheimer Gesellschaft, um mit den Kliniken Südostbayern das Projekt Menschen mit Demenz im Krankenhaus durchzuführen und das zu begleiten. Wir haben uns vorgenommen, zu beginnen mit einer Schulungsreihe. Das wird auch sicher schon noch zur Diskussion stehen. Und ja, mehr möchte ich jetzt zu meiner Person gar nicht sagen.
Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Pech. Ich bin als medizinischer Direktor hier im Klinikverbund für die Berufsgruppe der Ärzte, der Pflege, für die Therapeuten und für die medizinische Ausrichtung der Einrichtung verantwortlich.
Ein herzliches Willkommen, Dr. Marianne Grosel-Bleck. Ich bin die leitende Ärztin der Akutgeriatrie in Ruppolding und Zentrumskoordinatorin von der Alterstraumatologie Traunstein und Ruppolding.
Mein Name ist Barbara Müller, ich bin Seniorenbeauftragte für den Landkreis seit mittlerweile knapp 7 Jahren.
Mein Name ist Roswitha Moderegger, ich bin die Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim und bin also in das Projekt mit involviert und freue mich drauf.
Gott, mein Name ist Frau Ebeling-Wimmer, ich bin stellvertretend für die Kollegen aus dem Sozialdienst der Krankenhäuser, der Kliniken SOB und Arbeit in der geriatrischen Reha Trostberg und im Akutkrankenhaus.
Mein Name ist Mai Aumüller-Gürn und ich bin die geschäftsführende Oberärztin der geriatrischen Rehabilitation der Kreisklinik Trostberg.
Mein Name ist Manuela Grossauer, bin Pflegedirektorin der KSOB AG und darf zusammen mit meiner Kollegin, mit der Frau Daum, für die KSOB AG dieses Projekt hier leiten.
Mein Name ist Elisabeth Ulmer. Und ich bin hier Vorstand in den Kliniken und das Thema Altersmedizin, Geriatrie begleitet mich schon seit 1996.
Vielen Dank für die Vorstellung. Dann meine erste Frage gleich an Frau Ulmer. Ganz generell, wie steht die Kliniken Südostbayern AG zum Thema Demenz? Ganz generell.
Ja, vor allen Dingen das Thema Altersmedizin begleitet ja die Kliniken SOB AG schon seit über 10 Jahren. Man hat ja 2005 mit der Geriatrie in Trostberg begonnen, 2010 mit der Geriatrie in Berchtesgaden und ich bin seit 2012 jetzt im Klinikum und einer der ersten Aktionen war dann die Etablierung der Akutgeriatrie in Ruppolding und auch seit 2015 die Akutgeriatrie in Berchtesgaden. Und wir haben auch eine Alterstraumatologie in Traunstein mit 20 Betten. Also alleine in den Klinikverbund gibt es 142 Betten, die alleine für die Altersmedizin, für die Geriatrie da sind. Und allein in der Geriatrie sind ungefähr 40% der Patienten demenzerkrankt. Das Thema Demenz wird uns auch in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung ja schon extrem beschäftigen. Und wenn man weiß, dass wenn heute jemand geboren wird, dann wird er 100 Jahre. Also ich denke, das Thema wird uns massiv in Anspruch nehmen und wir müssen auch die richtigen Wege dazu bahnen.
Wir sprechen ja heute vor allem über das Thema demenzsensibles Krankenhaus. Um dieses Projekt soll es gehen. Herr Dr. Teschauer, vielleicht können Sie noch mal erklären, was darf ich mir da genau darunter vorstellen und warum ist das so wichtig?
Also wichtig ist es einfach deswegen, weil die Anzahl der Patienten mit einer Demenzerkrankung im Krankenhaus viel größer ist, als man sich das landläufig so vorstellt. Eine Studie, die vor 2 Jahren veröffentlicht worden ist, hat gezeigt, dass 40% der über 65-jährigen Patienten Verwirrtheit haben, eine kognitive Einschränkung haben, 20% davon demenzkrank. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die über 65-jährigen Patienten etwa die Hälfte von allen ausmachen, dann heißt es unterm Strich, jeder 5. Patient im Krankenhaus hat eine kognitive Veränderung und jeder 10. hat eine Demenz. Das heißt, Krankenhäuser müssen sich auf diese spezielle Gruppe von Patienten besser einstellen, weil sie einfach besonderen Betreuungsbedarf und besondere Bedürfnisse im Krankenhaus haben. Deswegen ist es so wichtig, so ein Projekt loszutreten, und es sind bei Weitem noch nicht alle Krankenhäuser auf dem Weg.
Und welche konkreten Ziele werden dann verfolgt jetzt in diesem Projekt? Das geht ja über 2 Jahre, glaube ich, oder?
Ja. Also die konkreten Ziele sind vielfältig. Das Wichtigste hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist zunächst mal die Sensibilisierung aller Mitarbeiter für dieses Thema Demenzerkrankung, dass man auch nochmal alle Mitarbeiter auf einen Kenntnisstand bringt zum Thema Demenz. Deswegen wird es Schulungen geben als ersten Projektschritt, die in der Notaufnahme stattfinden. Und das darf ich auch nochmal sagen an der Stelle. Das ist wirklich herausragend nach meinen Erkenntnissen. Eigentlich bundesweit, dass man sich so viel Mühe macht mit den Mitarbeitern in der Notaufnahme der Schulungen durchzuführen. Es wird aber auch andere Projektteile geben. Man wird versuchen, einerseits eine Vernetzung mit vielen Akteuren im Landkreis herzustellen. Man wird versuchen, Umgebungsgestaltung zum Beispiel, auch ein ganz wichtiger Aspekt, mit einzuführen und verschiedene andere Teilprojekte, Prozesse zu verändern im Krankenhaus. Alle diese Dinge zusammen, das möchte ich auch nochmal sagen, ganz wichtiger Punkt, müssen zusammenwirken. Also einzelne Punkte aus diesem Puzzle zu bearbeiten, ist weniger erfolgversprechend oder nicht erfolgversprechend. Man muss an allen Stellschrauben gleichzeitig ein bisschen arbeiten.
Frau Aumüller-Nuyens, es gibt viele verschiedene Formen von Demenz. Welche Formen gibt es? Über welche können wir sprechen?
Über die Alzheimer-Demenz, die zu 2/3 am häufigsten auftritt, die vaskuläre Demenz und meistens auch die gemischte Form. Was relevant ist, ist, dass man auch weiß, dass bei der Alzheimer-Demenz es auch Stadien gibt. Und das ist relevant im Umgang mit Menschen mit Demenz. Leichtgradig, wie Frau Gerusel schon sagte, äußert sich das in den Kurzzeitgedächtnisstörungen. Mittelgradig, ja vorwiegend, was uns dann am meisten auch Probleme macht, denke ich mal, im Krankenhaus und auch zu Hause bei der Alltagsgestaltung, das ist das größte Problem dann zu Hause, sind die Verhaltensstörungen. Und dann auch die Kommunikationsfähigkeit, die sich verändert hat, und das veränderte Urteilsvermögen. Aber eben auch die Entscheidung, nehme ich jetzt 5 Würfel Zucker, ja, und auch die körperlichen Veränderungen. Und zuletzt ist das letzte Stadium, deswegen auch schwere Demenzstadium, bei Alzheimer-Erkrankung natürlich das sich zurückziehen, also wo die Kommunikationsfähigkeit nicht mehr gegeben ist und die Wahrnehmung mehr nach innen gerichtet ist. Und für uns als Angehörige oder als Betreuende es eine besondere Herausforderung ist. Und es ist nicht euphemistisch gemeint als Herausforderung, sondern ein Problem auch ist eben im Umgang mit Menschen mit Demenz. Andererseits ist es eine Herausforderung. Herausforderung bedeutet ja, dass es ein Risiko ist, aber auch uns eine Chance bietet, im Umgang mit Menschen mit Demenz dazu zu lernen.
Mhm. Frau Dr. Gerusel-Blex, wo fängt es denn an? Also wenn man seinen Autoschlüssel nicht mehr findet oder irgendwas verlegt hat, ist man dann schon dement? Oder woran kann man es erkennen oder woran können es auch die Angehörigen vielleicht erkennen?
Wenn Sie den Autoschlüssel verlegen, ich kann Sie beruhigen, das spricht noch nicht für eine Demenz. Das
sehr beruhigend, ja.
Ist, glaube ich, jedem hier im Raum und den Zuhörern bereits passiert. Das gilt als normal und nicht als dement und auch nicht als kognitiv beeinträchtigt. Das ist ein Begriff, den wir auch langläufig verwenden, wenn wir noch keine Demenz diagnostiziert haben. Auffällig wird eine kognitive Beeinträchtigung, die dann eventuell auch in eine Demenz übergeht, wenn alltagsrelevante Funktionen, Fähigkeiten langsam nicht mehr durchgeführt werden können. Das sind Dinge, wie bediene ich den Herd, wie bediene ich den Staubsauger. Das sind alltägliche Dinge, über die wir uns keine Gedanken machen, die wir ganz selbstverständlich anwenden. Was auch ein Zeichen ist, ist ein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Es gibt auch von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft eine Postkarte, die man in Wirtschaften sehen kann. Da ist ein junger Mann gezeigt. Soll ich der Dame sagen, dass sie jetzt das 5. Mal zum Einkaufen gekommen ist? Und da bedanke ich mich auch für diese Aktivität und diese Unterstützung, die wir hier auch durch die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft und Dr. Teschauer erfahren, auch von der Geschäftsführung und den ganzen Mitarbeitern. Das ist wirklich ein wunderbares Projekt und das gibt Kraft für den Alltag, für unsere dementen Patienten.
Bedeutung der Demenz, wie ist das im stationären Alltag zu werten?
Wir haben bei uns die Alterstraumatologie, das heißt, dass Patienten über 70 Jahre, die durch einen Sturz, zum Beispiel eine Schenkelhalsfraktur erlitten haben, von uns betreut werden, interdisziplinär betreut werden. Das heißt, dass unfallchirurgisch, internistisch, geriatrisch durch die Altersmediziner speziell ausgebildete Pflegekräfte, die wir bereits hier bei uns an den Kliniken auch ausbilden dürfen, und Therapeuten, Sozialdienst. Nicht zu vergessen unser Ehrenamt, was ganz aktiv auch mit dabei ist in der Betreuung, dass wir diese Patienten speziell versorgen. Das klingt jetzt recht einfach, aber wir haben eine strikte Tagesstruktur, wir haben Abläufe und ein dementer Patient ist zum Teil in seiner eigenen Welt. Das heißt, wir können ihn nicht unbedingt in unsere Strukturen einbinden. Er braucht Zeit, er braucht Verständnis. Wir sehen Überforderungssituationen und das bedarf enormer Sensibilität im klinischen Alltag. Wenn man sich vorstellt, ein dementer Mensch, der zu Hause stürzt, wird vom Notarzt, von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht, wird in der Notaufnahme gesehen, geht ins Röntgen, sieht den Chirurgen, sieht den Anästhesisten, kommt auf die Station, wird operiert, postoperativ auf die Intensivstation. Das bedeutet, ein Dementer hat innerhalb kürzester Zeit viele Menschen gesehen, viele neue Orte gesehen, die zusätzlich nochmal zu einer Unsicherheit führen. Und da ist es auch Aufgabe in diesem Projekt Demenzsensibles Krankenhaus, die verschiedenen Menschen, die Berufsgruppen an den Schnittstellen auch mitzuschulen. Und da sind wir aktiv in der Notaufnahme. Die Pflegekräfte werden weitergebildet mit der Fachweiterbildung Notfallpflege. Die Pflegetherapeuten im ZERCUR, zertifiziertes Curriculum Geriatrie. Und wir werden weitere Kurse auch anbieten.
Frau Dr. Aumüller-Nuyen, ist denn für demente Patienten überhaupt eine geriatrische Rehabilitation möglich?
Frau Fuchs, es ist ja bei der geriatrischen Rehabilitation so, dass die Patienten, die zu uns kommen, alle das eine Ziel haben, nämlich Rehabilitation vor Pflege, sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen und die weiterversorgenden Kollegen. Das gilt dann entsprechend auch für die Patienten mit der Erkrankung einer Demenz, die zu Hause vor allen Dingen auch versorgt werden sollten. Und auch da ist es so, dass sie, wenn sie eine Akuterkrankung austherapiert bekommen haben und stabil sind und noch keine schwere Demenzstadium haben, natürlich hier ankommen können, abgeholt werden können, bei den Therapien mitmachen können, damit sie, so gut es geht, auch mobil sind und ihre Restfähigkeiten in der Alltagstätigkeit wie in der Grundpflege oder das Aufsuchen der, ich sage es jetzt einfach, ja, der Sanitäranlagen auch selbstständig durchführen können. Und hierfür haben wir tatsächlich in Trostberg jetzt auch zwei Zimmer eingerichtet. Wir haben die Idee der visuellen Barrierefreiheit, sodass Dinge, die wichtig sind, auch erkannt werden, Räumlichkeiten, eigene Räumlichkeiten erkannt werden. Und ja, Essen ist etwas, was auch im Alter und für uns jetzt ja auch wichtig ist.
Frau Müller, die Seniorenbeauftragte vom Berchtesgadener Land. Der Landkreis Berchtesgadener Land, in welcher Form wird der denn tätig, um gute Rahmenbedingungen für ältere Menschen, insbesondere auch für Menschen mit Demenz und die Angehörigen zu schaffen?
Zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt, auch zwei Drittel der demenziell erkrankten pflegebedürftigen Menschen. Eine wirklich schwere Aufgabe. insbesondere wenn der zu Pflegende eine demenzielle Erkrankung hat, ist das eine Aufgabe, wo der Angehörige rund um die Uhr 24 Stunden gefordert ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen neben einer guten Beratung eben auch gute Angebote der Hilfe und Unterstützung vorfinden. Man kann diese Menschen nicht alleine lassen in dieser Situation. Und da hat sich, denke ich mal, im Landkreis in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben sozusagen so regionale Strukturen der Hilfe und Unterstützung, die werden im 7. Altenbericht der Bundesregierung auch sorgende Gemeinschaften genannt, bei uns hier im Landkreis wirklich etablieren können. Wir haben zwei Seniorengemeinschaften, die im Landkreis flächendeckend organisierte Nachbarschaftshilfe anbieten, also Hilfe und Unterstützung im Alltag. Wir haben mittlerweile eine sehr umfangreiche Schulungsreihe für Helfer, die wird vom Landratsamt aus organisiert in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft und in Kooperation mit allen in diesem Zusammenhang im Landkreis tätigen Organisationen. Da werden die Ehrenamtlichen geschult, und zwar einmal im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen, aber auch speziell zum Thema Demenz, damit nämlich die Ehrenamtlichen, die dann in die Einsätze kommen, eine gute Entlastung sein können für die pflegenden Angehörigen. Diese Ehrenamtlichen kommen entweder zu den Betroffenen nach Hause, kümmern sich um den demenziell Erkrankten, damit der pflegende Angehörige in der Zeit einfach mal frei hat, Zeit für sich selbst. Oder sie engagieren sich in sogenannten Demenzcafés. Da engagieren sich mehrere Ehrenamtliche zusammen mit einer Fachkraft, kümmern sich liebevoll um demenziell Erkrankte. Das ist auch dann wieder eine Zeit, wo der pflegende Angehörige einfach mal frei hat.
Sind wir damit, so ganz, ganz flapsig formuliert, sind wir damit gut aufgestellt? Oder sagen Sie, was wünschen Sie sich noch? Oder was braucht der Landkreis noch?
Im Hinblick auf den demografischen Wandel haben wir im Moment schon viele gute Angebote. Genau, wir haben diese drei Tagespflegen. Es gibt, ich weiß von anderen Landkreisen, die kämpfen darum, überhaupt eine Tagespflege zu bekommen. Wir haben eine Tagespflege im mittleren, eine im südlichen und eine im nördlichen Landkreis. Aber auch diese Tagespflegen haben mittlerweile Wartelisten. Also wir sind schon ganz gut aufgestellt, aber es wird sicher noch mehr brauchen im Hinblick auf den demografischen Wandel.
Dann danke vorerst mal. Jetzt würde ich mal ganz kurz gerne ins Publikum hier fragen, das ja doch ziemlich zahlreich ist. Gibt es denn von Ihnen Fragen?
Es gibt sehr viele Demenzkranke, die nicht mehr selbstständig essen können. Denen stellen sie das Essen hin. Und wenn die, das wird genauso, müsste das abgetragen werden, wenn die keine Hilfe erfahren. Jetzt ist für mich die Frage, was passiert mit jemand, der hier im Krankenhaus, ganz konkret hier sagen wir mal, untergebracht ist, wie wird er gepflegt und wie können Sie das schaffen, was haben Sie bereits konkret getan, dass das hier einen normalen Ablauf nimmt. Ich denke jetzt zum Beispiel, Sie haben hier mehrere Leute, die nicht selbstständig essen können, wo selbstverständlich ist, dass die versorgt sind. Ich denke an die Babys. Da wird niemand sagen, ich stelle dem das Essen hin, dem Baby oder die Flasche, und es soll selber trinken. Und wenn es nicht getrunken hat, dann wird ihm die Flasche wieder abgetragen. Aber in dieser Situation befinden sich viele Menschen, die hier in Demenz herkommen. Und ich habe leider auch schon sehr oft negative Erfahrungen gehört. Und ich muss ehrlich sagen, auch selbst mit meiner Frau, die leider in so einem Zustand bereits ist, gemacht.
Ich danke, dann gebe ich die Frage weiter.
Also vielen Dank für Ihr Statement. Sie haben genau das angesprochen, warum es die Projektgruppe gibt, wir stehen hier stellvertretend als Teil der Projektgruppe, denn genau das sind auch unsere Hausaufgaben, die wir zu machen haben. Es gibt schon sehr viel, also wir bilden aus. Wir setzen in erster Linie auf Wissen, auf Kompetenz. Wir haben Zerkurkurse. Ich sehe hier unsere hochmotivierten Geriater, Frau Dr. Gerusel-Bleck, die den Zerkur-Kurs an die KSUB AG geholt hat. Es gibt sehr viele Angebote, sehr viel Wissen in den beiden Landkreisen. Hier gibt es im Berchtesgadener Land, wo in den Landkreisen viel Wissen und Kompetenzen, wo der Landkreis Traunstein profitiert und genauso auch umgekehrt. Wir versuchen in den Notfallambulanzen, genau da setzen wir an, der Erstkontakt, wenn der Patient in den Kliniken ankommt. Hier setzen wir auch an mit unserem Schulungsprogramm, um hier die wichtigsten Kompetenzen auch zu vermitteln. Und es gibt einige Ideen, wir werden ein Konzept dazu entwickeln. Es muss auf jeden Fall eine Art Betreuungsleistung, wie immer die auch aussehen wird, die den Patienten auf den Weg durch den Krankenhaus, durch das Krankenhaus begleitet, bis er dann in der hochkompetenten geriatrischen Abteilung gelandet ist, wo sowieso ein hochkompetentes Fachwissen auch vorhanden ist. Und das, was wir angesprochen haben, auch der Zeitdruck und die Dynamik der Kliniken, wenn der hochbetagte Patient bei uns ankommt, genau das ist unsere Aufgabe, die wir in der Projektgruppe hier zu lösen haben.
Dr. Pecht, als medizinischer Direktor der Kliniken Südostbayern, welche Anforderungen an die stationäre Versorgung durch den zunehmenden Anteil an kognitiv eingeschränkten Patienten gibt es denn überhaupt?
Die Größenordnung ist ja eben schon genannt worden. Wir gehen davon aus, dass derzeit schon 10-20% der älteren Patienten von verschiedenen Stadien der Demenz betroffen sind. Wir wissen, dass sich dieser Anteil in den nächsten 10-15 Jahren verdoppeln wird. Das heißt, wir haben auf einer Station, die, sagen wir mal, 30 Betten hat, können wir davon ausgehen, dass eine Handvoll Patienten in irgendeiner Weise davon betroffen ist. Also wir reden nicht von einzelnen Patienten, wie wir das aus den früheren Jahren, Jahrzehnten kennen, wo auch ein herkömmlicher Personalschlüssel in der Pflege, in der Ärzteschaft auch ausreicht, ich sag mal, auch schwierige Situationen nachts, am Wochenende auch, ich sag mal, zu beherrschen, bis hin zu der Möglichkeit im Rahmen, ich sage es mal, einer Sitzwache auch hier wirklich eine 1-zu-1-Betreuung zu machen. Wenn Sie aber 4-5 Patienten haben, die entsprechend auch aufgestellt sind, da haben wir eine ganz, ganz andere Größenordnung. Und insofern gilt es zum einen natürlich, die Anforderung an die Patientensicherheit zu erfüllen. Die Stichworte sind schon gefallen. Weglauftendenz, also wir müssen sicherstellen, dass Patienten nicht unbemerkt die Station verlassen, eventuell das Krankenhaus verlassen oder sich in irgendwelche Räumlichkeiten verirren, wo sie vielleicht dann auch schwer gefunden werden. All das ist ja, Sie kennen die Berichte aus der Presse, alles auch schon mal leider in tragischen Einzelfällen ja auch so geschehen. Also das heißt, wir brauchen eine bauliche Ausstattung, die also sicherstellt, da gibt es auch schon Systeme, die das verlassen, das unbemerkt Verlassen von Patienten feststellen. Also das sind Systeme, die auch schon auch eingeführt werden zunehmend in Kliniken, um diese Weglauftendenz zu beherrschen. Die zweite große Thematik ist die Sturzgefährdung. Auch hier gibt es Systeme, die auch feststellen, beispielsweise der Patient unbemerkt oder unbeaufsichtigt das Bett verlässt, eventuell vielleicht sogar gestürzt ist. Auch da gibt es Unterstützungssysteme, um so etwas zu vermeiden oder, wenn so etwas eintritt, schnellstmöglich dann auch eingreifen zu können. Der zweite große Aspekt ist die baulich-atmosphärische Gestaltung, ich sage mal die innenarchitektonische Gestaltung. Wir wissen, dass natürlich auch Demenzerkrankte insbesondere auf bestimmte Farbumgebungen eine gewisse Ausgestaltung der Räumlichkeiten auch das Mitbringen oder das Vorhandensein von persönlichen vertrauten Gegenständen hier eine große Rolle spielen. All das sind Dinge, die dem dementen Patienten ein Stück Heimat in dieser fremden Umgebung Krankenhaus auch geben können. Wir sind beispielsweise jetzt hier gerade in Traunstein dabei, ja ein großes, ja man kann es fast schon sagen, Neubauprojekt. Im Prinzip ist es ein Umbauprojekt, ein Riesenumbauprojekt. Das heißt also hier, das Gelände wird im Prinzip einmal neu gestaltet und da spielen solche Fragen schon eine ganz konkrete Rolle. Wie gestalten wir die Station der Zukunft, die auch darauf ausgerichtet ist, diesen deutlichen Anteil von Patienten auch adäquat unterzubringen? Und da geht es nicht nur um und Lichtkonzepte, sondern geht es um deutlich mehr. Also das Thema Technik oder technische Unterstützung wird eine ganz große Rolle spielen. Zum Zweiten, die Stichworte sind ja schon gefallen, unser Personal muss entsprechend geschult und qualifiziert sein. Wenn man weiß, was da passiert, geht man mit der Situation ja ganz anders um, als wenn man nicht weiß, was da passiert. Und deswegen ist auch gerade der Erstkontakt, ist uns gerade wichtig, Dr. Teschau hat es herausgestellt, dass wir gerade in der Notaufnahme, wo der Erstkontakt passiert, eben auch schon die Weichen stellen, dass hier eine adäquate Betreuung auch stattfindet. Aber an dritter Stelle, das muss man ganz klar sagen, ist es eine gesellschaftliche Aufgabe. Also zu meinen, die Aufgabe kann allein von hauptamtlichen Mitarbeitern der Krankenhäuser gestemmt werden, glaube ich, ist vermessen. So viele Pflegekräfte sind gar nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen uns auch die Frage stellen, inwieweit auch die Gesellschaft, die Angehörigen auch hier einen Beitrag leisten können. Hier geht es nicht um Abschieben von Verantwortung oder Zuständigkeit, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch Angehörige, soweit es möglich ist, sich auch im Krankenhaus weiterhin einbringen, auch präsent sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch der ehrenamtliche Mitarbeiter ist hier ganz wichtig. Deswegen ist auch eine Komponente des Projektes, die Ehrenamtlichkeit auch auch zu betonen und hier auch Akzente zu setzen. Denn das sind ganz wertvolle Menschen, die sich Zeit nehmen, die den dementen Patienten betreuen, beschäftigen. Und das ist etwas, wo unsere Pflegekräfte, muss man ganz ehrlich sagen, bei den Stellenschlüsseln, die hier von den Krankenkassen und der Gesundheitspolitik finanziert sind, gar nicht die Möglichkeiten so haben, wie wir uns das selbst natürlich auch wünschen würden.
Herr Dr. Teschauer, dann gleich nochmal an Sie die Frage, welche Erfahrungen haben Sie denn bisher mit solchen Projekten schon gesammelt?
Ja, die Bayerische Alzheimer-Gesellschaft beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dieser Fragestellung. Wir haben 3 Projektphasen zu dem Thema durchgeführt und etwa 20 Krankenhäuser in Bayern beraten, betreut, mit ihnen gearbeitet und haben im Großen und Ganzen diese Punkte, die jetzt angesprochen worden sind, dort auch durchgeführt. Das heißt, wir haben Mitarbeiter geschult, wir haben ehrenamtliche Helferkreise eingeführt, wir haben Veränderungen in den Prozessen durchgeführt und die Umgebung versucht zu verbessern. Also all diese Dinge sind schon unterwegs gewesen. Die Erfahrungen aus diesen Projekten sind überaus positiv, muss man ganz klar sagen. Es gibt unterschiedliche Formen der Durchdringung, will ich es mal nennen. Wenn man also eine Projektstation hat in einem Krankenhaus wie dem Klinikum Nürnberg, dann ist es natürlich schwierig, die restlichen Tausenden von Mitarbeitern auch zu erreichen über irgendwelche Schneeballeffekte sozusagen. Aber in kleineren Krankenhäusern ist es sehr, sehr gut gelungen. Und ich muss noch einen Punkt betonen, der mir jetzt auch hier am Projekt an dem Klinikverbund sehr, sehr gut gefällt. Das ist, die Einbindung der Ärzte ist unabdinglich. Also es gibt immer wieder Fragen im Zusammenhang mit der Demenzerkrankung, die wir jetzt nicht im Detail aufrollen können, aber es wird immer auch um die medizinische Behandlung gehen und um die Einordnung der Demenz. Wir haben vorher schon gerade von Frau Aumüller gehört, es gibt Alzheimer, es gibt eine vaskuläre Demenz, es gibt frontotemporale Demenz und Lebekörperchen-Demenz und so weiter und so weiter. Also eine ganze Gruppe von Demenzerkrankungen, die teilweise auch unterschiedliche Medikamentenbehandlungen notwendig machen. Es gibt aber auch das grundlegende Problem, das die Geriaterinnen natürlich kennen, der Polypharmazie zum Beispiel. Also Patienten bekommen sehr viele Medikamente. Alle diese Dinge haben wir in den Projekten angegangen, in den bisher vorhandenen Projekten angegangen. Wir haben dann Fallbesprechungen durchgeführt, haben uns Gedanken darüber gemacht, welche Teile dieser Probleme, die mit Patienten mit Demenz tatsächlich im Krankenhaus auch auftreten, auf demenziellen Veränderungen beruhen, wo es möglicherweise ein Delir ist, wo das Delir dann durch medizinische Maßnahmen ausgelöst wird und so weiter und so fort. Also auch das sind Bestandteile, Fallbesprechungen zum Beispiel oder auch Praxisbegleitungen. Und mit alledem haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. An den meisten Krankenhäusern läuft das Projekt weiter, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist. Nachhaltigkeit, passiert da auch nach Ende einer Projektphase noch irgendwas. Und die Mitarbeiter haben diese Projekte sehr, sehr gut gerätert, weil wir haben es natürlich auch evaluiert.
Dankeschön. Jetzt haben wir ganz viel aus Sicht der Kliniken gehört. Frau Moderegger, würde ich ganz kurz gerne an Sie die Frage stellen. Wie sehen Sie das von außen? Sie kriegen ja eher die Seite der Angehörigen mit. Wie sind die Versorgungsstrukturen im Landkreis, beziehungsweise was wünschen sich die Angehörigen, was brauchen die vielleicht?
Also jetzt in Bezug auf Kliniken ist es so, dass wir in unseren Gruppen oft also sehr viele Negativbeispiele auch zurückgemeldet kriegen, wo Angehörige sich mal beschweren, weil eben die Versorgung gerade mit Demenzkranken nicht so optimal gelaufen ist. Wobei ich immer sage, es ist nicht immer das Krankenhaus das Problem. Die Patienten kommen oft ins Krankenhaus rein, da ist gar nicht bekannt, was sie haben. Nicht einmal, also dass sie eine Demenz haben. Und dann, denke ich, sind die Angehörigen natürlich gefragt, auch bei der Aufklärung, dass sie sagen, mein Angehöriger ist weglauftendiert, er läuft zu Hause schon weg, er ist nachts unruhig, dass sich auch Mitarbeiter frühzeitig auf solche Probleme einstellen können. Das passiert oft viel zu wenig. Also wir haben jetzt beim unseren Gruppen das so gemacht, dass wir einen eigenen Bogen von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft haben, wo Angehörige, die keinen Pflegedienst haben, auch schon Angaben zu ihren Angehörigen machen können. Wie verhält er sich? Kann er noch selber essen? Wo braucht er Hilfe? Auf was achtet man? Das auch schon drinsteht, welche Medikamente nimmt er zu Hause? Oft kommen die rein, dann ist ja gar nicht bekannt, was wird da gegeben. Dann wird irgendwas gegeben, an was er gar nicht gewöhnt ist. Das macht alles Komplikationen. Und Angehörige kommen häufig dann auch in Krisensituationen, wenn sie dann ihren Angehörigen zurückbekommen und es geht ihm dann nicht so, wie sie sich gedacht haben, dass es ihm gehen sollte. Das wird auch schwierig. Und ich denke, Angehörige haben, wie Herr Dr. Pech auch sagt, auch eine Mitverantwortung. Es ist auch so, dass sie sich absprechen können und sagen, wann kann ich kommen, wo kann ich mal behilflich sein, beim Essen eingeben und viele Dinge. Und dann, was ja gut läuft, und da muss ich sagen, es ist ja seit Jahren der Sozialdienst eingeschaltet in den Krankenhäusern, dass auch die Weiterversorgung funktioniert. Dass man auch da frühzeitig organisiert, kann er nach Hause, wann kommt er nach Hause, ist eben zu Hause schon alles so vorbereitet. Und dass Angehörige auch wissen, sie können sich dann darauf verlassen. Weil normal ist so, dass ein Angehöriger überfordert ist, wenn Pflege auf ihn zukommt. Schon überfordert mit seinem Patienten. Ich hatte heute einen Vortrag vor 52 Leuten im Bildungswerk und dann habe ich halt so gefragt, ja, was sie am meisten Angst macht. Und die Aussage war, ja, dass es mich mal erwischt. Also es ist ein schwieriges Thema und es wird es auch bleiben.
Schön, dass Sie den Sozialdienst schon ansprechen. Wir haben ja die Frau Ebeling immer vom Sozialdienst auch hier. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen genauer darstellen. Wie wirkt sich so eine demenzielle Entwicklung des Patienten aus auf die Situation von den Angehörigen generell?
Also bei uns in der Beratung sind natürlich die Angehörigen im Fokus. Was mir Sorge bereitet, ist das und auch meinen Kollegen, dass wir einfach zu wenig Angebote haben im Landkreis. Bayernweit ist es sogar so, dass die Kurzzeitpflegeplätze radikal nicht mehr zur Verfügung stehen. Also ich bin da selber geschockt jeden Tag, weil ich denke, wenn eine 80-jährige Ehefrau, die ihren Mann zu Hause versorgt, vielleicht schon seit Jahren unter Umständen auch Leistung der Pflegeversicherung erst seit 2 Jahren in Anspruch nimmt und das schon über 10 Jahre macht, vielleicht dann mal selber erkrankt und wir diese Krisensituation haben, wir unter Umständen gar keinen Kurzzeitpflegeplatz ergattern, auch in dieser Region. Das ist wirklich ein großes Problem.
Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was sagen Sie, Frau Großauer, welche Alltagskompetenz benötigt man im Umgang mit den Patienten aus Sicht der Pflege, aus Sicht von Ihnen?
Also ich würde ganz gerne noch einmal kurz ausholen und hier das noch ergänzen, was die Frau Ebeling Wimmer angesprochen hat, denn dieses Versorgungsthema in den Landkreisen, die Nachsorgeeinrichtungen, die Dynamik in den Kliniken, die wir haben, kurze Verweildauern, es muss schnell gehen, dass wir wissen, wo kommt der Patient denn hin. Wir haben ein professionelles, gesetzlich vorgeschriebenes Entlassmanagement, das heißt, bei der Aufnahme muss schon mit entschieden werden, wie und wohin wird der Patient auch entlassen, und da haben wir eine unglaubliche Dynamik dahinter und darum auch Kurzzeitpflegeplätze, die wir teils als nicht unbedingt gute oder Übergangslösung von uns angestrebt werden muss, weil wir gar keine andere Wahl haben oder vielleicht auch noch keinen passenden Rehabilitationsplatz zur Verfügung haben. Manchmal ist es auch so, dass der Zustand der Patienten so multimorbid und sich so verschlechtert, dass das natürlich gar nicht mal einschätzbar ist, wie denn die Nachsorge überhaupt aussehen kann. Auch bei den ambulanten Pflegediensten möchte noch ganz kurz den drohenden Fachkräftemangel auch ansprechen, denn das ist das, was wir, wo wir uns wirklich darauf aufstellen müssen auch. Es braucht sicherlich immer qualifizierte Kräfte. Die Grundlage der Pflege ist der Beziehungsaufbau, der gerade sehr herausfordernd ist bei Patienten mit demenzieller Erkrankung. Und wir steuern hier wirklich auf Versorgungsthemen zu, dass die ambulante Pflegedienste hier auch unsere Leute gar nicht mehr anfahren oder weil sie die Fachkräfte dafür gar nicht haben. Auf Ihre Frage zurückzukommen, ich weiß sie noch.
Das ist gut.
Die Alltagskompetenz, die man benötigt im Umgang mit demenziell erkrankten Patienten, ist im Prinzip sind es ganz klare Kommunikationsregeln, Verhaltensregeln. Es ist manchmal so einfach, wenn man denn die Kompetenz auch besitzt, dass man es erkennt, dass jemand demenziell erkrankt ist. Denn die Fassade dieser Patienten, die funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Der Beziehungsaufbau, die Kommunikation, dass ich weiß, der Patient, der jetzt in die Notaufnahme kommt, benötigt jetzt einfach ein empathisches Auftreten, dass ich dem Patienten in die Augen schaue, dass ich kurze, klare Sätze spreche, nicht zu viel Information gebe. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das auch ist, in der Dynamik der Klinik, dieses dann auch umzusetzen. Und in diesem Projekt wollen wir die Mitarbeiter speziell für den Erstkontakt in den Notaufnahmen auch schulen, dass sie zumindest einen Koffer an Methoden zur Verfügung haben und in der Hoffnung auch die richtige Methode dann herauszuziehen.
Frau Ebling-Wimmer nochmal, Sie haben das vorher angesprochen, dass auch eine wichtige Aufgabe von Ihnen ist, dass Sie die Angehörigen fit machen. Was können Sie abrufen? Also welche Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten auch für die Angehörigen gibt es denn überhaupt?
Also das ist wirklich ein großes Problem, denke ich mir. Also es gibt schon Angehörigengruppen und es gibt auch Tagespflege, jetzt, was die betroffenen Patienten anbelangt, auch niedrigschwellige Betreuungsleistungen, aber was ich wirklich vermisse, auch hier in dem Landkreis, ist ein Pflegestützpunkt, wenn ich hier schon in der Öffentlichkeit sprechen darf, weil wir vom Sozialdienst ja über den Tellerrand des Krankenhauses auch hinausschauen. Wir können natürlich die Patienten nicht begleiten und die Angehörigen über einen längeren Zeitraum, aber so ein Pflegestützpunkt wäre halt sozusagen ein Lotse, auch in Krisensituationen, auch in guten Zeiten. Und ich denke, da könnten sich viele könnte sich das Netzwerk bündeln, mehr oder weniger, und man könnte auch, sagen wir mal, informelle Hilfen ins Leben rufen. Also es ist vielleicht für manche betagte Ehefrau gar nicht zwingend notwendig, ihren Mann in die Tagespflege zu tun und ihn irgendwie zu vermissen den ganzen Tag, aber für die wäre es vielleicht ganz gut, mal einen Tanznachmittag mit ihm zu machen, weil sie da auch sozusagen ihre Ehebeziehung wieder aufleben lassen könnte. Das sind so kleine Dinge im Alltag, die sich vielleicht für manche nicht so wichtig anhören, aber ich glaube, das macht das Leben aus und man muss auf die Angehörigen schauen, was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Vorschläge.
Kann ich Demenz vorbeugen? Geht das?
Frau Fuchs, vorbeugen tun wir jeden Tag, oder?
Ich hoffe, ich weiß nicht. Wenn Sie das sagen, schon, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall eins klar. Gesundes Leben gewährleistet garantiert nicht unbedingt Gesundheit. Und heute hatten wir das ja auch schon besprochen. Ein Beispiel aber auch, ungesund Leben gewährleistet aber auch nicht unbedingt Krankheit, weil unser Altkanzler Helmut Schmidt hat gut inhaliert und hat es lange überlebt. Aber es ist so, und Karl Valentin hat ja auch gesagt, gar nicht krank ist auch nicht gesund, glaube ich. Bei der Demenz ist es so, dass man sagt, ein gesundes Herz bedeutet auch ein gesundes Gehirn. Und das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Erstmal somatisch, das heißt, die kardiovaskulären Risikofaktoren zu minimieren, normalen Blutdruck, Bewegung ist wichtig natürlich und. Also auch Ernährung wegen dem hohen Cholesterinspiegel und etc. Das ist das eine, das Somatische. Und ein gesundes Herz bedeutet auch ein gesundes Gehirn, bedeutet auch, aber auf emotionaler Ebene, und das hat die Frau Ebeling-Wimmer ja schon gesagt, eben die Ehe zu beleben. Das heißt, schöne Momente oder Lieblingsthemen zu haben und Lieblingshobbys zu haben. Also lassen Sie uns einfach schöne Momente zusammen genießen.
Das ist gut, ja. Auf jeden Fall. Schöne Momente sind immer gut. Dann erstmal vielen Dank. Dann würde ich jetzt ganz kurz ins Publikum fragen, ob es von Ihnen denn Fragen gibt.
Wir haben jetzt schon Möglichkeiten gehört, wie man vorbeugen kann der Demenz.
Jetzt ist mir noch was eingefallen. Wäre es denn auch sinnvoll, vielleicht das Gehirn zu trainieren? Sage ich mal, wenn ich jeden Tag eine Stunde Memory spiele oder irgendwo in der Richtung. Die Frage an die Geriatrischen oder an die Fachleute.
Frau Geruselbleck, bitte.
Es gibt im Alltag eine ganz einfache Aufgabe, indem Sie Ihren Einkaufszettel auswendig lernen. Sie haben in der Küche vermutlich jeder zweite von Ihnen einen Zettel zu liegen. Dort notieren Sie Brot, Milch, Zeitung. Und dieser Zettel füllt sich im Laufe der Tage. Und wenn Sie den auswendig lernen und idealerweise in Gedanken noch durch den Supermarkt gehen, ist das eine gute Übung. Eine zweite, recht einfache Sache ist, ein Gedicht auswendig zu lernen. Und dieses auch zu repetieren. Der Lateiner sagt, Repetitio mater est studiosum, die Wiederholung ist die Mutter des Gedächtnisses. Das ist auch ein Geheimnis. 6-mal wiederholt und man erinnert sich daran, soweit man nicht dement ist. Weitere präventive Maßnahmen sind das Singen. Es gibt Regionen im Gehirn, die angesprochen werden durch die Musik, durch das Singen. Wir sehen bei mittelgradig fortgeschrittenen Dementen, die die erste Strophe singen, die zweite und die dritte. Und wir kennen die Strophen zum Teil gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Alte Volkslieder, Seemannslieder, die werden gekannt von den Dementen. Tanzen ist auch eine sehr gute Sache für die Koordination. Rechte, linke Hirnhälfte aktivieren. Pilates, das Gleichgewicht zu trainieren, zu stützen. Jeden Tag bewegen, bewegen, bewegen. Lassen Sie den Rollstuhl, den Fahrstuhl, alle Hilfsmittel beiseite und gehen Sie Treppen, gehen Sie, soweit es geht, alles zu Fuß.
Dann, Frau Großauer, dann darf ich Sie noch um ein kurzes Schlusswort bitten.
Ergänzend würde ich noch gerne zur Prävention einen Satz sagen. Legen Sie alles fest, was Sie wollen, was Sie nicht wollen, denn wir haben auch die Situation, dass wir keine Angehörigen zur Verfügung haben, zu wenig Informationen in unseren Kliniken bekommen. Und legen Sie das fest, schreiben Sie es auf. Es gibt Formulare, es gibt eine Notfallmappe, die im Landkreis Traunstein hier schon ins Leben gerufen worden ist, wo man Dinge festlegen kann. Im Zeitalter der Digitalisierung weiß keiner mehr, man weiß sein eigenes Kennwort nicht, geschweige denn das Kennwort des Ehemannes oder der Ehefrau. Schreiben Sie das auf, legen Sie das fest, das hilft ungemein.
Danke, Frau Großauer. Das war der Medizintalk hier auf der Bayernwelle. Die Sendung komplett zum Nachhören gibt es demnächst auch als Podcast auf der Internetseite der Kliniken Südostbayern. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut.